Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Mind Your Future. Ich bin gerade in Hagenberg, sitze beim STCH gemeinsam mit der Anna-Christina.
Hallo.
Hi, willkommen. Du darfst dich erstmal vorstellen, wer du bist, was du machst.
Ich bin die Anna-Christina Köck. Ich arbeite am STCH als Forscherin im Bereich von Data Science, was im I von MINT einzuordnen ist, im Informatikbereich noch am ehesten, denke ich. Habe mich relativ früh für einen MINT-Bereich entschieden mit einer Informatik-HTL.
Okay.
Und dann bin ich bei dem treu geblieben bis jetzt.
Steigen wir gleich drauf ein. Noch kurz zum Kennenlernen. Was machst du so in deiner Freizeit?
Was mache ich so in meiner Freizeit? Das ist unterschiedlich. Wenn ich Zeit habe, koche ich auch gerne mal oder backe was. Da freuen sich dann auch die Kollegen, weil die kriegen dann immer ein bisschen Torte oder Kekse oder was halt dann übrig ist. Ich nähe auch gern. Ich spiele aber auch gern Computerspiele. Da ist sicher auch die Technik wieder in der Freizeit da. Ja, ganz unterschiedlich. Auch mal Ausflüge machen, was jetzt in den letzten 2 Jahren halt immer schwieriger war. Ja, aber jetzt hoffentlich wieder besser alles. Und Sommer war es auch schön. Und ja.
Sehr cool. Was ist dein Lieblingscomputerspiel?
Mein Lieblingscomputerspiel ist im Moment der Power Wash Simulator. Das ist, finde ich, immer ganz entspannend. Da hat man so einen Power Washer wie so einen Kercher, kann man sich das vorstellen. Und man muss irgendwas säubern und das ist ganz entspannend am Abend. Da braucht man nicht viel denken.
Okay.
Muss man sich keine Strategie überlegen. Sehr ist cool. Ganz angenehm zum Abschalten. Aber ja, sonst habe ich immer, es wechselt immer wieder bei mir.
Ja, cool. Dann starten wir jetzt Richtung mit rein. Wo liegt denn so dein persönlicher Bezug zur Technik? Du hattest gerade schon gesagt, Freizeit auch Computerspielen. Gibt es noch mehr, wo du sagst, ja, bin irgendwie MINT-Girl gewesen?
Ja, ich denke, das kommt viel. Begonnen hat es natürlich mit der Freizeit. Ich habe mich auch als Kind sehr interessiert für Baustellen. Das war spannend. Da hat sich viel getan. Da haben sich Räder bewegt. Da waren Bagger.
Ah, okay.
Also da kommt auch ein bisschen diese Technik, auch wenn sie jetzt eher fremd für mich ist, da ich doch in der Informatik bin, und bei der Software und nicht so bei wirklich zum Angreifen, Hardware oder so. Ich denke, das war sicher auch ein Einstieg und dann eben auch Computerspiele als Kind hat das halt dann begonnen und hat sich dann entwickelt zu, ja, woher kommt das eigentlich, wie funktioniert das und dann beginnt man halt irgendwann selbst und dann geht man in der HTL und dann lernt man das und mir hat es dann Spaß gemacht, deswegen bin ich dem treu geblieben, auch beim Studium.
Cool. Also war schon immer so Grundinteresse da?
Ja, es war sicher schon immer ein Grundinteresse da.
Sehr cool. Und deine Eltern haben das unterstützt?
Meine Eltern haben mich zum Glück immer voll unterstützt. Also denen war es wichtig, dass mir gut geht und dass ich was mache, was mich interessiert. Und sie waren dann recht froh, dass ich mich für einen Beruf entschieden habe, wo ich auch Geld verdienen kann.
Klar.
Muss man halt auch sagen.
Ja, wichtiges Thema.
Dass wir da ein ganz gutes ein Glück haben in der Informatik und im MINT-Bereich überhaupt, dass es meistens doch auch vom Geld her stimmt.
Ja.
Und deswegen man seinen, das, was einem Spaß macht, in einen Beruf umwandeln kann. Aber meine Eltern haben mich immer voll unterstützt, waren da voll hinter mir und da war es nie ein Thema, dass Informatik, Mädel, willst du das überhaupt, sondern das war immer total klar, hey, das macht dir Spaß, das taugt dir, mach das, wir unterstützen dich.
Was bedeutet denn MINT so für dich?
MINT ist für mich ein bisschen dieses, all diese mathematischen, technischen Fächer, wo es in der Schule immer war, oh mein Gott, wir haben eine Schularbeit, das wird so schlimm. Ich meine nicht alle natürlich, aber viele haben dann doch Angst davor gehabt. Das war immer diese furchtbaren Angstfächer und die ganz schweren Tests und alles, was da in dem Bereich ist, fällt dort rein. Aber es ist ein ganz wichtiger Bereich, denke ich. Und gerade in unserer Welt, die immer mehr technisch unterstützt wird, wo wir immer mehr Assistenzsysteme in unserem ganzen Alltag, in unserem Leben haben, ist es ganz wichtig, dass man sich damit beschäftigt und darüber weiß und lernt. Und das ist total spannend, weil es gibt immer wieder neue Erkenntnisse, die dann auch angewendet werden. Also es ist jetzt nicht nur eine Erkenntnis, die man hat und dann wissen das ein paar wissenschaftliche Kollegen, sondern das ist halt was, was dann irgendwann noch angewandt wird, was mehr hilft, was man dann vielleicht auch mal sieht. Und das ist ganz spannend und es ist auch so groß, das Feld. Das ist, MINT, finde ich, ist so kurz, sind 4 Buchstaben, aber das Feld ist riesig, was dahinter steckt, wenn man sich so überlegt.
Das stimmt. Also findest du, so ein MINT-Grundverständnis sollte jede ein bisschen haben?
Ich denke schon, dass es sehr wichtig ist. Ich meine, es gibt quasi, jeder hat inzwischen ein Smartphone.
Ja.
Man sollte zumindest ein bisschen sich damit auskennen und wissen, was macht das Ding. Ja. Und man merkt es ja auch, die Leute wissen ein bisschen, sie kennen sich damit aus, sie können damit umgehen und das ist einfach in der heutigen Welt wichtig. Ich meine, irgendwas überweisen, macht kaum mehr mit einem Erlagschein.
Ja.
Alles geht Online-Banking. Das heißt, man braucht ein gewisses Grundverständnis.
Was gefällt dir denn am MINT-Bereich besonders gut?
Ja, einerseits, dass es sehr vielfältig ist, dass sehr, man ist immer am Puls der Zeit. Okay, es gibt auch im MINT-Bereich Bereiche, wo man nicht am Puls der Zeit ist, muss man fairerweise sagen. Aber man kann sich am Puls der Zeit bewegen, es gibt was Neues, es passiert immer wieder was. Und ich finde es einfach sehr interessant. Also es ist mein persönliches, ich finde es total spannend, total interessant, mir taugt es einfach.
Das merkt man. Sehr cool. Hattest du schon mal so einen richtigen Aha-Moment im MINT-Bereich oder als Informatik in deinem Fall?
Ich glaube, so einen richtig großen Aha-Moment hatte ich noch nicht. Also es war schon sehr cool, wie der erste Taschenrechner, den man dann mal in der ersten Klasse hatte, so programmiert, wo man dann ein Programm schreibt und dann gibt man ein 1 plus 1 und dann auf einmal scheint da die 2 und das rechnet für einen. Das war schon ein sehr, sehr interessanter Moment und es ist auch immer wieder sehr angenehm, wenn mal ein Programm wieder läuft und man keine Bugs hat. Aber so richtig, wo ich sage, das ist jetzt der Erdrutsch-Aha-Moment. Meine gesamte Weltsicht hat sich geändert, muss ich sagen. Sowas habe ich nicht.
Okay. Also Erfolgserlebnisse.
Erfolgserlebnisse und wo mal was passiert und wo man mal sieht, okay, hey, ich kann sowas auch.
War dann die MINT-Richtung, also Informatik in deinem Fall, deine erste Wahl?
Also sie war bei der Schule, während der Schulaufbahn, ich habe schon gesagt, ich war auf einer HTL. Da war es dann meine erste Wahl, in die Richtung zu gehen. Aber dann nach der HTL, so nach 4,5 Jahren, war ich so, ich weiß nicht, ob ich noch weiter bleiben will, habe ich mich ein bisschen in andere Richtungen umgeschaut. Also ich habe dann in Richtung Physiotherapie spezifisch geschaut, bin dann nicht aufgenommen worden dort in das Studium,
okay,
im ersten Anlauf quasi, habe dann gesagt, okay, gut, dann arbeite ich ein Jahr und probiere es nochmal, habe dann in einer Softwarefirma begonnen und habe da die Liebe zur Software wieder gefunden. Also ich glaube, okay, da war es halt auch ein bisschen so nach 4,5 Jahren Schule, dann ist das doch was anderes, als wenn man das jetzt in der Praxis anwendet oder wenn man es nur theoretisch in der Schule macht. Ja, man hat schon seine Projektarbeiten, aber es ist was komplett anderes dann im Endeffekt.
Ja.
Und das hat dann wieder das Feuer entfacht. Und dann habe ich das mit der Physiotherapie lassen und habe einen MINT-Bachelor gemacht.
Was war das dann für ein Job? Softwareentwicklerin?
Oder? Genau, Softwareentwicklerin. Das war in einer kleinen Softwarefirma in Wien.
Und,
ja, genau.
Und was hast du dann danach studiert?
Also ich habe danach ein berufsbegleitendes Studium am FH Technikum Wien gemacht. Das hat sich genannt Informations- und Kommunikationssysteme. Und das war ein bisschen mehr in dieses so Mikrocontroller-Bereiche, das heißt, das sind diese, wenn man jetzt an Smart Home denkt, das sind die Dinge, die das dann steuern, ja? Die dann mal steuern, wo das Licht angeht, wo das Licht ausgeht, worüber man das steuern kann. In die Richtung ist es in einem Studium ein bisschen gegangen und natürlich, wie programmiert man das und viele Grundlagenprogrammierparadigmen wurden auch abgeklärt. Und das war mein Bachelor. Dann habe ich einen Master gemacht und dafür habe ich mich dann an der FH Oberösterreich, Standort Hagenberg, entschieden für Data Science und Engineering.
Ah, cool.
Genau. Und im Zuge dessen habe ich dann, nachdem ich von Wien nach Hagenberg gegangen bin, dann auch Firma gewechselt und habe jetzt arbeite ich, wie gesagt, als Forscherin am SCCH.
Wie bist du von Wien nach Hagenberg gekommen?
Ja, wegen dem Studium. Damals, okay, wie ich mich umgeschaut habe für das Studium, war Hagenberg die einzige universitäre FH-Einrichtung, die es dieses Data Science angeboten hat in der Form. Es gab viele, wie ich mich umgeschaut habe, ja, wir haben jetzt einen eingereicht, einen Studiengang, vielleicht wird es einen geben.
Ah, ja.
Okay. Aber damals war Hagenberg die Einzigen, die gesagt haben, ja, wir haben schon fix einen Studiengang, wir haben sogar schon das erste, der ersten Jahr durch. Und das war dann die Entscheidung, okay, Hagenberg. Und es war mir einfach sympathisch, wie sie sich auf der Best präsentiert haben.
Ja, hattest du dann trotzdem noch mal Bedenken, als du dich dann für die Informatikrichtung entschieden hast?
Ja, es war damals so, dass HTLs als sehr schwer gehalten haben. Mhm. Speziell, ich habe die HTL Spengergasse in Wien gemacht. Die hatte einen Ruf, dass sie relativ schwer ist. Und da hat man halt dann schon Bedenken. Dann steht man halt so da und denkt sich, naja, werde ich das schaffen? Wird sich das ausgehen? Kann ich trotzdem noch mit meinen Freunden was machen?
Mhm.
Und auch, wird mir das überhaupt gefallen, dieses Programmieren? Weil, ja klar, du hast am Computer was gespielt, du hast irgendwas gemacht, aber das ist dann doch noch was anderes,
wenn man
dann
programmieren
muss und irgendwelche Tests schreiben muss und so.
Ja.
Also da waren natürlich Bedenken dabei.
Wie hat sich das dann aufgelöst? Hat dann doch gepasst?
Es hat dann gepasst. Und
war machbar.
Ja, es war machbar. Ich habe ein paar Sachen das eine oder andere so habe ich dann weggelassen, ein bisschen weniger Freizeit, aber es hat, okay, mir hat das Programmieren noch Spaß gemacht. Das heißt, Vorteil war, die Hausübungen waren nicht so ganz langweilig. Das hat ja dann auch Spaß gemacht, die Hausübungen zu machen. Und im Endeffekt war fast die Fahrzeit das Schwierigste. Also ich bin dann doch eine Dreiviertelstunde fast durch Wien gefahren zu meiner Schule hin. Dann musste ich früher aufstehen, mein Gymnasium ist näher gewesen. Das war dann fast das Größte und das Schwierigste.
Ja, aber als Teenie im Alter, wenn ich mich so bei mir zurückerinnere, das war hart. Bin ich auch nicht so begeistert gewesen. Hattest du auf deinem Werdegang mal mit Herausforderungen zu kämpfen?
Ja, natürlich hatte ich mit Herausforderungen zu kämpfen. Einerseits hatte ich mal wirklich die Sache, okay, es interessiert mich jetzt eigentlich nicht mehr, ich mache was komplett anderes. Dann hat man natürlich immer wieder irgendwelche Tests, wo die extrem schwierig sind, wo man viel lernen muss dafür, das ist auf jeden Fall. Und im beruflichen Leben hat man auch mit Projekten zu kämpfen, die mal nicht so gut laufen, wo man da mal Probleme hat. Aber ich denke, ich habe nicht Probleme gehabt, wo ich sage, da ist jetzt der MINT-Bereich schuld. Ja, meine Probleme schauen sicher anders aus als die von einer Krankenschwester oder die von einer Supermarktangestellten oder Angestellten, aber trotzdem hat man ähnliche Probleme. Ja,
ja. Es gibt überall Herausforderungen.
Genau, es gibt überall Herausforderungen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwas MINT-spezifisches habe, wo ich sage, oh mein Gott, das ist mir jetzt nur passiert, weil ich im MINT-Bereich war.
Wie bist du dann nach der HTL damals auf dein Bachelorstudium aufmerksam geworden? Du hattest was genau nochmal gemacht im Bachelor?
Informations- und Kommunikationssysteme hat sich das Studium dann damals genannt, mein Bachelorstudium. Aufmerksam geworden bin ich dadurch, dass ich gesagt habe, ich nach 2 Jahren arbeiten, so habe ich gesagt, na, da muss noch mehr geben, da muss noch mehr Wissen da sein, dem man nachgehen kann. Dann habe ich mich informiert und habe dann auch beim WIFI, da gab es so eine Beratung, Bildungsberatung, ein Angebot, das habe ich damals angenommen und dort ist dann im Endeffekt empfohlen worden, dieses Studium. Es war halt bei mir auch so, dass ich es unbedingt berufsbegleitend machen wollte. Ich habe damals eben schon mein eigenes Geld 2 Jahre lang verdient und das war dann irgendwie so, ja, eigentlich will ich jetzt nicht wieder zu den Eltern zurück und quasi abhängig sein, obwohl sie hätten mich unterstützt, aber trotzdem, es ist was anderes, als wenn man sein eigenes Geld hat.
Ja, verstehe ich. Was hat dir denn an deinem Studium am besten gefallen? Bachelor wie Master?
Ich denke, dass ein Lernen von neuen spannenden Technologien und Möglichkeiten, die man machen kann, und auch ein besseres Verständnis für das, was möglich ist und was es gibt und wie die Welt funktioniert ein bisschen. Das erwartet man vielleicht eher von Politwissenschaften oder Geografie oder so. Aber man muss bedenken, überall ist Informatik inzwischen Zeit. Wir sind digital, ja. Das Internet. Und das ist dann schon spannend, wenn man versteht, wie das funktioniert. Oder für mich war es zumindest spannend. Und das hat mir sehr gut im Studium gefallen.
Kannst du vielleicht ganz kurz erzählen, was jetzt so die Inhalte in deinem Bachelorstudium und danach was in deinem Masterstudium so die Inhalte waren, dass man ein bisschen Gefühl für die Studiengänge bekommt?
Also es ist natürlich, in beiden war Programmieren ein Punkt. Im Bachelorstudiengang waren dann natürlich viel mehr Grundlagen da. Man muss keine HTL besucht haben, um das Studium zu machen. Das heißt, wir haben wieder mal von ganz am Anfang begonnen. So, okay, was ist Code mehr oder weniger? Mhm. Es gibt dann so IF, das sind Bedingungen, wo man halt entscheiden kann, soll das gemacht werden oder soll das gemacht werden. Mhm. Also wirklich von den ganzen Grundlagen wurde begonnen. Wir haben uns auch dann angeschaut, wie kann ich das machen, da wir ja mit so Embedded Systems gearbeitet haben, die oft, wo diese relativ klein sind und teilweise verteilt sind, also mehrere versuchen zusammenzuarbeiten, mehrere Einzelsysteme, wie kann man so etwas machen? Wie können die miteinander kommunizieren? Wo speichert man die Daten? Also diese Fragestellungen sind geklärt worden beim Bachelorstudium. Und beim Masterstudium, da ging es um Data Science. Das heißt, ich habe schon irgendwie meine Daten gesammelt. Mhm. Ich habe sie irgendwo gespeichert. Und was mache ich jetzt mit den Daten? Also das ist quasi die große Frage, wie kann ich was daraus gewinnen? Und da haben wir uns auch AI ein bisschen was in die Richtung angeschaut und auch andere Methoden, die jetzt vielleicht nicht so mit Schlagwörtern besetzt sind, aber trotzdem sehr wichtig sind in dem Bereich, wie ein Random Forest zum Beispiel. Und es ging darum, wie kann ich diese Methoden einsetzen, wie kann ich sie benutzen, wie kann ich meine Programme so gestalten, dass sie effizient laufen, aber auch, wie bereite ich meine Ergebnisse vor, weil es hilft mir nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Ergebnisse habe, die nur ich lesen kann als Experte. Ja. Ich musste natürlich auch schön aufbereiten, schön visualisieren, damit es möglichst viele verstehen können.
Dein Übergang vom Bachelor zum Master war dann fließend, oder?
Nein, ich habe dazwischen ein Jahr Pause gemacht, weil mein Bachelor da, durch dass ich das ja berufsbegleitend gemacht habe, sehr anstrengend war. Und ich auch gesehen habe, nach 4,5 Jahren HTL hat es mir ziemlich gereicht. Und ich wollte einfach nicht, dass ich in der Mitte vom Master sage, ja, pff, eigentlich kann ich das jetzt gar nicht mehr sehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ein Jahr Auszeit, also nur Vollzeit arbeiten, hat die Auszeit geheißen, bevor ich mich dann in meinen Master stürze. Es hat mir auch die Zeit gegeben zu schauen, was gibt es für Master, welchen Master möchte ich. Es ist doch eine relativ große Auswahl, weil man sich dann nochmal spezialisiert in dem Bereich. Und dann muss man sich gut anschauen, was gibt es, was möchte ich.
Ja, klar. Was hast du dann im Jahr gemacht, Softwareentwicklung?
Oder? Ich habe einfach ganz normal bei meiner Firma während ich einfach weitergearbeitet.
Warst du relativ lang, oder?
Ja, ich war da 5, fast 6 Jahre, glaube ich.
Krass. Und wie sah es dann nach deinem Master aus? Was war dann so dein erster Job? Und ich glaube, Bedenken hattest du dann wahrscheinlich nicht mehr großartig. Du hattest ja schon Berufsleben zu Genüge kennengelernt.
Ja, also Bedenken hatte ich mit dem Job nicht mehr so wirklich, außer halt, ja, wie wird der neue Job sein, wie werden die Kollegen sein, aber
ja, hat man immer.
Hat man immer, denke ich. Ich habe eigentlich schon während dem Master begonnen zu arbeiten am SCCH.
Okay.
Ich habe dann auch meine Masterarbeit im Zusammenhang mit dem SCCH geschrieben und deswegen nach dem Studium waren da keine Bedenken. Vor dem Beginn waren halt die meisten Bedenken so, ja, werde ich mich mit meinen Kollegen verstehen? Wird die Arbeit interessant sein? Wie passt überhaupt alles rundherum, Management? Wie schaut es aus? Welche Geräte bekommt man zur Verfügung gestellt? Also das, was, glaube ich, jeden, der im Berufsleben ist und mal eine Firma wechselt, sich sicher damit beschäftigt, so, wie ist die neue Firma, passt die so.
Findest du, es gibt irgendetwas, was Frau unbedingt mitbringen sollte, wenn sie in die Informatik gehen möchte?
Frau sollte Selbstbewusstsein mitbringen, dass es eben, dass sie sich eben nicht von irgendwelcher Umwelt beeinflussen lässt, dass das ja nichts für Frauen ist. Und Frau sollte auch offen sein, mit Männern etwas zu machen.
Ja,
weil man hat einfach viel damit zu tun. Es ist im Moment immer noch eine große Männerdomäne. Man wird wahrscheinlich viele männliche Kollegen haben. Und da muss man einfach offen sein. Also man sollte dem offen gegenüberstehen. Es sollte egal sein, ob das männlich oder weiblich das Gegenüber ist, der Kollege ist. Man soll zusammenarbeiten und das ist das Wichtige.
Und die männlichen Kollegen nehmen ja auch ein gut auf, was du so erzählt hattest.
Also ich hatte zum Glück nie großartige Probleme mit männlichen Kollegen.
Was war dann hier beim SCCH dein Job? Oder ist es immer noch derselbe Job?
Ja, es ist immer noch derselbe Job. Also ich bin Forscherin. Ich forsche im Bereich von Data Science. Und im Bereich im Speziellen ist es um Change Point Detection. Also ich habe Datenpunkte. Und bei den Datenpunkten gibt es gewisse Änderungen, die kommen aus einem Sensor. Und da verändert sich was. Und man möchte versuchen, diese Änderungen automatisch zu detektieren. Darum geht es eben um Change Point Detection. Also der Punkt der Veränderung sollte diktiert werden automatisch. Okay. Und in dem Bereich, mit dem Bereich beschäftige ich mich, da forsche ich im Moment gerade daran.
Das heißt, wie schaut dann so dein Daily Business aus?
Mein Daily Business ist normalerweise, dass ich mir anschaue, was habe ich jetzt gestern quasi gemacht, mir überlege, möglicherweise, wenn ich jetzt einen Prototypen habe, weil ich eine Methode teste, dann möchte ich die weiterentwickeln, irgendwelche Bugs ausbessern, die jetzt noch drinnen sind, damit das dann läuft. Oder ich habe gerade Ergebnisse über die Nacht bekommen, weil ich am Abend, bevor ich nach Hause gegangen bin, habe ich eben so einen Algorithmus gestartet. Dann habe ich am nächsten Tag vielleicht Ergebnisse. Die muss ich dann anschauen, auswerten, schauen, ist das gut, ist das schlecht. Dann, wenn sie nicht so gut sind, muss ich mir überlegen, warum, was kann man verbessern. Wenn sie gut sind, muss ich mir trotzdem auch in gewisser Weise überlegen, warum ist das gewesen oder ist es wirklich so, warum das so ist. Weil gerade bei künstliche Intelligenz bei AI ist es wichtig, dass man sich auch fragt, warum sagt ihr das, dass das so ist? Weil da gab es schon ein paar Probleme, wenn man da nicht aufpasst. Es kann aber auch sein, dass ich jetzt bin, okay, wir wollen jetzt ein Problem lösen und welche Ansätze gibt es? Was sagt denn die aktuelle Forschung? Was ist der aktuelle Stand? Was gibt es für Methoden? Und dann muss man halt recherchieren und vielleicht Paper lesen.
Sehr vielfältig. Aber das heißt, auch wenn du jetzt in der Forschung bist, programmierst du immer noch?
Ja, also ich mache keine fertigen Produkte. Also irgendein dahergelaufen darfst die nicht benutzen, weil sie nicht gegen unsinnige Eingaben unbedingt gesichert sind, weil es hauptsächlich ich oder Kollegen für mich benutzen, die wissen, was sie eingeben müssen. Aber ja, da ich eben mit Data Science zu tun habe, haben wir eben auch Programmierung.
Du hast jetzt von Kollegen gesprochen, das heißt, ihr habt auch ein Team, was da zusammen dran arbeitet, oder?
Es kommt das Projekt an. Mhm. Bei manchen Projekten, da arbeiten mehr zusammen, bei manchen Projekten, da arbeitet man mehr alleine. Also es ist sehr projektbasierend, wie viel man zusammenarbeitet.
Okay, aber man ist nicht zwingend nur immer alleine.
Nee, überhaupt nicht. Wir haben auch man kann sich auch einen Kaffee holen oder einen Tee holen für die Teetrinker und dann kommt man auch mal ins Gespräch mit den Kollegen und das ist ganz nett. Manchmal erfährt man dann über die Probleme und dann hört man sich das an und manchmal hilft das einfach, wenn man denen zuhört. Ich kenne das von mir selber, ich habe Probleme gehabt, da bin ich mal zu einem Kollegen gesagt, boah, ich weiß nicht, ich habe da jetzt irgendein Problem, ein Fehler im Programm, ich finde den einfach nicht. Und dann hat der Kollege gemeint, ja, na, erzähl mir einfach mal. Und dann habe ich es ihm erzählt und während ich ihm davon erzählt habe, habe ich selber herausgefunden, was der Fehler war. Also okay. Es ist manchmal gut, mit anderen Leuten zu reden und es ist immer sehr gut, man weiß, wer sich in welchem Gebiet auskennt und kann dann auch zu denen gehen und sagen, du, hey, ich habe da jetzt in dem Projekt mit dem zu tun, du hast ja da schon mal was gemacht in dem Gebiet, kannst du mir da helfen oder wo kann ich beginnen zu recherchieren oder so, also das ist auf jeden Fall, selbst wenn diese andere Person jetzt nicht unbedingt direkt im Projekt inkludiert ist.
Ja, wie immer im Leben, reden hilft.
Das stimmt.
Was gefällt dir denn an deiner Arbeit besonders gut?
Da ich als Forscherin immer versuche, am Puls der Zeit zu sein und neue Sachen zu entwickeln, ist es auch so, dass man sich viel umschauen muss, was gibt's denn? Das heißt, ich lerne immer dazu und das macht mir total viel Spaß. Ich lerne neue Sachen kennen und ich werde quasi bezahlt dafür, dass ich lerne. Und mir persönlich macht das Spaß, das mag nicht jedem unbedingt liegen, aber das ist was mir in meinem Job als Forscherin sehr, sehr gut gefällt.
Würdest du auch sagen, dass dein Job in irgendeiner Art Vorteile für dich jetzt mit sich bringt?
Ja, weil ich meine, also abgesehen davon, dass man ein Gehalt kriegt, damit sein Leben leben kann, was jeder Job hoffentlich haben sollte, kann ich auch dazu lernen. Ich habe auch Kollegen, mit denen ich privat etwas mache, was total nett ist. Vor allem gerade, weil ich eben erst durch Studium nach Hagenberg gekommen bin. Sonst, wie gesagt, ich lerne eben dadurch, dass ich Forscherin bin, lerne ich dazu und das kann man ja für sich selber dann auch nutzen.
Inwiefern nutzt du es für dich selbst?
Im Moment nicht viel, weil ich relativ gut eingedeckt bin und dann privat doch mal was anderes auch mache, aber es ist trotzdem interessant, man lernt mehr dazu, sein Wissen erweitert man und man sieht dann manche Dinge doch vielleicht auch anders, wenn sie einem begegnen.
Würdest du sagen, dass sich dein Job gut mit deinem Privatleben vereinen lässt?
Ja, es lässt sich gut vereinen. Also habe ich zum Glück keine großen Probleme.
Sehr schön. Welche Ziele hast du denn noch für deine Zukunft?
Ja, meine Ziele sind einerseits beruflich, ich würde gerne einen PhD machen, ein Doktorat. Cool. Und andererseits möchte ich eine Familie gründen, zusammen mit meinem Mann. Also zwei unterschiedliche Ziele, denke ich, aber die sich hoffentlich vereinbaren lassen.
Sehr gute Ziele. Hast du schon irgendeine Idee, in welche Richtung das Doktorat gehen soll?
Ja, wahrscheinlich in dem Bereich, in dem ich bin, möchte ich dann mein Doktorat machen, in dieser Richtung was forschen.
Wann magst du es anstreben?
Also ich bin schon dabei, aber ich bin halt noch dabei, es zu machen. Ist noch nicht fertig.
Aber bist im Schreibprozess, Forschungsprozess?
Im Forschungsprozess bin ich.
Was denkst du, wie sich die MINT-Arbeitswelt in Zukunft noch weiter verändern wird?
Ich denke, dass es vielleicht noch einerseits internationaler wird, dass man auch noch mehr eben durch diese ganzen Meetings ist es schon, denke ich, leichter geworden, international zu arbeiten. Und diese Kultur von diesen Meetings sein, das ist doch etwas, was jetzt eigentlich wahrscheinlich immer mehr bleiben wird. Ich denke, dass es noch wichtiger fast werden wird. Ich denke und ich hoffe auch, dass schon Kinder früher lernen, mit gewissen Teilaspekten zumindest von MINT sich besser auszukennen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man auch schon jungen Kindern beibringt, hey, nicht nur, du sollst mit keinen Fremden mitgehen, sondern wie sie sich auch im Internet verhalten, weil realistisch gesehen sind da auch große Gefahren da. Und da denke ich, wird das noch viel breiter und wenn wir uns so weiterentwickeln, werden wir immer mehr Digitalisierung haben. Und es wird immer mehr auch darum gehen, wie kann mein digitales System den Menschen unterstützen, ohne ihn vollkommen zu ersetzen. Und was macht man dann mit der freien Zeit sozusagen, die ein Arbeitnehmer dann hat, dadurch, dass er jetzt einen Assistenten zur Verfügung hat, einen digitalen, der ihn schützt.
Und bezüglich Kinder meinst du, es würde schon viel helfen, wenn man da viel früher schon ansetzen würde und es denen näher bringen würde, Möglichkeiten zeigen würde?
Ich denke schon. Ich meine, ich kann mich erinnern, wir sind zwar in der Schule gewarnt worden, ja, man soll mit keinen Fremden mitgehen und so. Und dann in der HTL hat man halt auch ein bisschen darüber geredet, so ja, im Internet nicht einfach mit Leuten treffen, privat, sondern triff dich zuerst mal im Lokal oder so. Also ich denke, sowas ist auch wichtig, wenn man das Kindern ein bisschen beibringt. Ja, so wie man eben Kindern beibringt, hey, nur weil dein Fremder dich anspricht und sagt, ich habe einen Teddybär im Auto, bitte geh nicht mit dem mit. Ja? Ja. Also solche Grundprinzipien, die...
Medienkompetenz.
Medienkompetenz, genau. Mhm. Und auch, wie google ich etwas richtig. Ja. Weil das einfach immer wichtiger ist. Und wie sichere ich vielleicht auch mich ab und was bedeutet das, wenn ich jetzt dieses Bild auf Facebook hochlade, für alle zu sehen. Ja? Oder wie auch immer dann die Plattform in Zukunft heißen möge. Ja. Ja? Wo das dann passiert. Ich meine, TikTok ist ja jetzt im Moment voll im Trend. Mhm. Was bedeutet das, wenn ich da ein TikTok-Video hochlade? Wenn das vielleicht die ganze Zeit da ist. Also ich denke, da gibt es viele Punkte, wo man vielleicht in der Kindererziehung und Ausbildung ansetzen sollte.
Und auch hinsichtlich Informationsverarbeitung, Fake News erkennen, hinterfragen, nur weil es im Internet Quelle Google, wie manche gerne immer noch sagen heutzutage, zu finden war, heißt es nicht, dass es eine wahre Aussage ist.
Ja, genau, das spielt auch sicher eine Rolle, nachdem man jetzt sehr viel sich anschauen kann.
Was denkst du, warum noch mehr Frauen einen MINT-Beruf ergreifen sollten?
Ich denke, es sollen noch mehr Frauen einen MINT-Beruf ergreifen, weil sie neue Perspektiven bringen. Weil sie dann, sie und ihre Bedürfnisse auch, denke ich, stärker berücksichtigt werden, weil sie sichtbarer sind.
Ja.
Weil wenn ich jetzt überlege, ich muss halt immer viel von der Informatik ausgehen, weil das ist halt einfach mein Bereich. Aber wenn ich eine Software entwickle in einer Firma, die für den Endkunden ist, also für die breite Masse, und ich habe dort 50 Männer sitzen, dann denken die halt vielleicht, ja okay, es gibt eine Frau, aber die denken vielleicht trotzdem nicht an gewisse Probleme oder Problemstellungen, die mit denen wir Frauen vielleicht eher verbunden sind, verknüpft sind, ja. Und es gibt immer noch Themen wie eine Schwangerschaft, wie eine Periode, die halt frauenspezifisch ist, ja.
Ja.
Und ich denke, dass da doch viele Sachen mitbekommen und es ist Gott sei Dank im Wandel, aber doch auch ist sehr viel Kindererziehung und so, ist noch immer relativ weiblich. Ja. Es ist Gott sei Dank im Wandel, ja. Und ich hoffe, es geht so weiter, aber man muss das trotzdem so sehen. Und das heißt, wenn ich jetzt eine Software entwickle, dann muss ich aber Sachen möglicherweise auch berücksichtigen, die eben an Kindererziehung oder wie wirkt sich das auf Kinder oder so aus. Und dann ist vielleicht eine weibliche Perspektive ganz interessant und ganz wichtig. Und prinzipiell finde ich, je mehr unterschiedliche Perspektiven man hat, desto besser. Gerade für so etwas ist es extrem wichtig, dass man eben nicht eine gewisse Gruppe in der Gesellschaft vergisst und dann kann die damit nichts anfangen.
Wir wären jetzt eigentlich schon am Ende vom Interview angekommen. Gibt es abschließend noch irgendetwas, was du den Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, mir ist ganz wichtig, dass ich mitgehe, weil ich das schon von ein paar Leuten gehört habe oder auch so mitbekommen habe. Wenn euch ein MINT-Beruf gefällt oder ein Thema interessiert, dann beschäftigt euch damit. Macht vielleicht eine Ausbildung da drinnen, lasst euch umschulen, je nachdem, wo ihr jetzt seid. Ja. Mhm. Nur bitte lasst euch nicht sagen, ihr seid ja nur eine Frau, ihr könnt das nicht. Nein, ihr könnt es schaffen, es ist egal. Es ist egal, ob man männlich oder weiblich ist oder was auch immer für ein Geschlecht man sich identifiziert. Man kann das, man kann es probieren. Und ja, es wird immer den oder die eine geben, der das super easy fällt. Und man selbst tut sich vielleicht ein bisschen schwerer, das heißt aber nicht, dass man es nicht schaffen kann. Deswegen seid selbstbewusst, nehmt sich den Mut und macht es einfach.
Sehr cool. Starke Abschlussworte.
Dankeschön.
Dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass wir mit dir reden durften.
Hat mich sehr gefreut.
Und ja, dann wären wir am Ende dieser Folge MINT Your Future angekommen. Wir sagen ciao und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
MINT Your Future.